Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Guten Tag. Fünf Monate nach den Krawallen in der Silvesternacht in mehreren deutschen Großstädten beginnt heute in Berlin der erste Gerichtsprozess gegen einen mutmaßlichen Täter. Wir schalten am Ende dieser Sendung zu unserem Reporter. Außerdem fragen wir uns, warum der bayerische Ministerpräsident ständig sein Essen auf Instagram postet, Hashtag Söder isst. Und wir machen bei einer besonderen Stadtführung durch Hamburg mit. Eine App leitet uns durch die koloniale Vergangenheit der Hansestadt. Wer auf Instagram den Hashtag Söder isst eingibt, der findet Essensfotos und kleine Filmchen des bayerischen Ministerpräsidenten, der sein Essen präsentiert. Das ist oft ziemlich deftig, Kalbskopf, Bratwurst, Roulade und meistens verbunden mit einem Gruß an die 331.000 Follower und einer kurzen Geschichte, bei welcher Gelegenheit und wo Markus Söder dieses Gericht gerade zu sich nimmt. Der Ministerpräsident als Instagram-Influencer. So besonders überraschend ist das vielleicht nicht, denn Söder gibt sich gern populär und modern. Warum aber sollen wir uns für Söders Fleischvorliebe interessieren? Bayern-Korrespondent Michael Watzke weiß mehr.
Salat oder Schlachtplatte? Was soll ich heute essen?
Fragte Markus Söder neulich seine 331.000 Follower auf Instagram. Die Antwort gab sich der bayerische Ministerpräsident gleich selbst. Zitat:
Mal was Herzhaftes. Ein Holzfällersteak mit Knoblauchbrot. Wer bekommt dabei Appetit?
Söder ist ein Carnivore, ein Fleischfresser par excellence. Und der CSU-Chef feiert seine Fleischeslust seit mehr als einem Jahr in seinem Foodblog auf Instagram. Hashtag Söder isst.
Einfach eines meiner Lieblingsgerichte. Kalbskopf mit Kartoffelsalat.
Dorothee Weiße schlägt bei solchen Posts die Hände überm Kopf zusammen. Die Münchner Ernährungsberaterin folgt Söder auf Instagram aus beruflichem Interesse. Söders Ernährung sei alles, nur nicht ausgewogen.
Nein, ich würde fast sagen, es ist ein klassisches Kinderessverhalten. Ja, Fleisch, Wurst, ein bisschen Brot, wenn Mama sagt, na komm, iss jetzt zu der Wurstscheibe bitte noch ein Brot dazu. Aber alles andere fehlt.
Sie wolle nicht Söders Blutfettwerte wissen, sagt die Fitnessexpertin, die selbst gern Fleisch isst, in Maßen. Auch für den Cholesterinspiegel seien die Menüentscheidungen des bayerischen Ministerpräsidenten suboptimal. Ihren Kunden könne sie Söder isst allenfalls als abschreckendes Beispiel empfehlen.
Also ich würde das auf keinen Fall irgendwem zeigen und finde tatsächlich, für mich stellt sich immer ein bisschen die Frage bei all den Menschen, die sich auf Instagram bewegen, gerade wenn man eine hohe Anzahl an Followern hat, muss einem eine gewisse Vorbildfunktion einfach klar sein. Und in dieser Rolle, die er einfach hat, eine so offensichtlich ungesunde Ernährung zum Besten zu geben in regelmäßigen Abständen, das finde ich fast grob fahrlässig. Also wer soll sich daran orientieren?
Vielleicht die 12.800 Anhänger, die Söder neulich ein Like, also Zustimmung für seinen McRib-Eintrag gaben. Der CSU-Chef hatte nach einem dienstlichen Termin bei McDonald's gehalten und seinen Burger samt Pommes fotografiert.
Auf langen Fahrten durch das Land gibt es manchmal nur eine Alternative. Ich gebe zu, mir schmeckt es sehr.
Der Medienprofi Söder hatte die Idee zu Söder isst selbst. Es seien immer seine Bilder und sein Essen, erklärt ein Sprecher. Damit könne der CSU-Politiker ganz persönliche Einblicke vermitteln. Du bist, was du isst, sagt Söder selbst. Der Franke hat sogar den Slogan Laptop und Lederhose seines Vorgängers Edmund Stoiber um Leberkäse und Laser erweitert. Beim politischen Aschermittwoch in Passau verkündete er das gastronomische Credo der CSU.
Bei uns gibt's rhetorisch deftige Hausmannskost. Ist ja logisch, wir haben das beste Essen der Welt, liebe Freundinnen und Freunde. Ja? Wir essen auch gern Gemüse. Eine mehr, weniger. So. Und jetzt heißt es, kein Fleisch, aber Insekten. Die Hausgrille und der Getreideschimmelkäfer. Vor 3 Jahren hieß es, rettet die Bienen. Und jetzt futtert die Käfer, liebe Freundinnen und Freunde, oder?
Söders kulinarische Kapriolen folgen einer klaren politischen Strategie, sagt der Medienforscher Carsten Reinemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Gemeinsames Essen ist eine anthropologische Konstante. Es signalisiert Zusammengehörigkeit, emotionale Verbundenheit und soll Vertrauen schaffen. In der Kommunikationsforschung spricht man von Food-Populism oder Gastropopulismus. Man bestärkt eine gemeinsame Identität und Tradition. Seht her, ich esse, was ihr esst.
Der Wissenschaftler Reinemann hat Söders Essverhalten im Hinblick auf den bayerischen Landtagswahlkampf analysiert. Anfang Oktober steht der bayerische Ministerpräsident erneut zur Wahl. Vor 5 Jahren schnitt Söders CSU so schlecht ab, dass eine bayerische Bratwurst mehr Prozent Fettanteil hat als Söder Prozent Stimmanteil. Das, so Reinemann, will der CSU-Chef diesmal verhindern.
Essen kann natürlich auch ein Mittel sein, sich vom Stereotyp des politischen Gegners abzugrenzen. Also im Fall der CSU vor allem von den Grünen, die als vegetarisch, vegan und freudlos dargestellt werden.
Wenn es um Körner geht, flippen Grüne vor Freude aus. Aber überall, wo das Wort Kern draufsteht, da kriegen sie sofort Pickel, liebe Freundinnen und Freunde.
Die bayerischen Grünen konterten den Hashtag Söder isst ursprünglich mit einem satirischen Gegenblock. Das zog aber nicht so richtig. Deshalb antwortet der grüne Spitzenkandidat Ludwig Hartmann inzwischen eher sachlich.
Jeder soll essen, was er mag. Ich möchte auch das auf dem Teller haben, was mir schmeckt. Aber ich möchte, dass unsere Landwirte davon leben können, was auf den Teller kommt. Bei Söder isst, habe ich da oft meine Zweifel.
Heute ausnahmsweise mal ein kräftiges Frühstück mit Eiern, Speck und Lachs.
Viele von Söders Instagram-Followern gutieren das, wie ein Blick in seine Kommentarspalte zeigt. Endlich mal ein Politiker, der sich nicht verbiegt und zeigt, was er mag, schreibt dort eine Userin. Ernährungsberaterin Dorothee Weiße bleibt trotzdem skeptisch.
Ausgewogene Ernährung, eine Empfehlung der WHO schon über Jahre, ist es eben, 2 bis 3 Mal pro Woche Fleisch zu essen, Fisch 1 bis 2 Mal, viel Gemüse. Da sehe ich halt bei Herrn Söders Foodblog nicht so viel.
Glücklicherweise hat Söder noch keinen Hashtag Söder trinkt ins Leben gerufen. Denn der CSU-Chef ist ein bekennender Fan von Cola Light, die er zur Tarnung oft aus Bierkrügen trinkt. Das hat selbst für gestandene Bayern keinen Vorbildcharakter.
Der bayerische Ministerpräsident auf Instagram, Michael Watzke, berichtete aus München. Hamburg ist eine wohlhabende Stadt, geprägt durch den Hafen und den Handel. Und natürlich ist der Wohlstand der Hansestadt auch in der Zeit des Kolonialismus entstanden, also in der Zeit im 19. Jahrhundert, als Europäer sich auf den Weg in andere Kontinente machten, um sich an ihnen zu bereichern. Rohstoffe wurden geplündert, Menschen versklavt, Kultur gestohlen. Erst so langsam entwickelt sich für dieses vergangene Unrecht ein Bewusstsein. Ein historisches Projekt der Universität Hamburg hat jetzt eine App für Smartphone entwickelt, mit der man einen Rundgang durch Hamburgs koloniale Geschichte machen kann. Unsere Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubig hat sie ausprobiert.
Die Handelskammer Hamburg. Ein herrschaftliches, historisches Gebäude mitten in der Innenstadt. Hier beginnt mein Stadtrundgang zu Orten, die an Hamburgs koloniales Erbe erinnern. Ich bin allerdings nicht allein unterwegs. Mein Begleiter ist eine App der Uni Hamburg, die ich mir runtergeladen habe. Die App ist kostenfrei für Android- und iOS-Smartphones verfügbar. Sie führt mich jetzt zu verschiedenen Orten und füttert mich mit Informationen. Vor der Handelskammer ploppt auf meinem Handy ein Infotext zu dem Gebäude auf, den man sich auch vorlesen lassen kann.
Es gibt wohl kaum ein treffenderes Symbol für die in Hamburg traditionell enge Beziehung zwischen Wirtschaft und Politik als die räumliche Nähe von Rathaus und Handelskammer, die seit 1906 sogar baulich miteinander verbunden sind.
Unter dem Text ist weiterführende Literatur angegeben. Die App zeigt außerdem ein aktuelles Foto der Handelskammer sowie eine historische Aufnahme um 1890. Die Hansestadt Hamburg war in der Vergangenheit vor allem eins: die Kolonialmetropole Deutschlands. So sagt es Professor Jürgen Zimmerer. Er hat die neue App Koloniale Orte vorgestellt.
Es ergibt sich schlicht und ergreifend aus der Funktion als Hafenstadt, weil die großen Bewegungen eben in die Welt übers Meer erfolgten, bevor der Erfindung des Flugzeugs. Und Hamburgs Wohlstand ist eben darauf aufgebaut und es ist auch zentral für das Selbstverständnis Hamburgs eben als Hafenstadt.
Der Historiker hat zusammen mit seinem Team von der Forschungsstelle Hamburgs koloniales bzw. postkoloniales Erbe die App erarbeitet. Durch sie sollen die vielen Orte in Hamburg sichtbar gemacht werden, die unmittelbar mit der Kolonialgeschichte der Stadt zusammenhängen. Die App schlägt drei verschiedene Touren durch die Stadt vor. Eine Tour beschäftigt sich mit Politik, Kultur und Gesellschaft, eine mit Wirtschaft und Handel und eine mit Wissenschaft und Forschung. Die kürzeste Tour soll 2,5 Stunden dauern, die längste 4,5. Meine Tour mit dem Startpunkt vor der Handelskammer dreht sich ums Thema Wirtschaft. Ich mache mich von dort aus auf dem Weg zur zweiten Station der Tour, zum Leishof. Vor Ort erfahre ich mehr über den Firmengründer Ferdinand Leis und wie seine Familie durch den Handel mit typischen Kolonialwaren wie Baumwolle und Zucker reich wurde.
Der Leishof als Standort der Firma F. Leis ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, welche Karrieren der globale Handel im Hamburg des 19. Jahrhunderts ermöglichte.
Auf der Liste in der App, in der die 10 Stationen angezeigt werden, die zum Rundgang Wirtschaft und Handel gehören, sind hinter den ersten beiden Orten inzwischen blaue Haken zu sehen. Sie zeigen mir, welche Stationen ich schon hinter mich gebracht habe. Fühlt sich ein bisschen nach Stadtrallye an. Laut Historiker Jürgen Zimmerer spiegeln die Informationen in der App den aktuellen Forschungsstand in Sachen Kolonialgeschichte wider.
Das ist schon gedacht als Work in Progress, als eine App, die jetzt nicht fertig ist, sondern die jetzt so ist, dass wir sie guten Gewissens der Öffentlichkeit zum Nutzen übergeben können und jetzt eben daran weiterarbeiten, indem man auch Feedback einbezieht.
Demnächst soll es eine englischsprachige Version der App geben. Außerdem sollen weitere Orte und Touren hinzugefügt werden. Ich folge der vorgeschlagenen Route durch Hamburg, vorbei am Chilehaus zur Speicherstadt. Dass auf der Brücke davor große Denkmäler stehen, die an die beiden europäischen Seefahrer Kolumbus und Da Gama erinnern, ist mir bislang noch nie aufgefallen. Auch, dass im Gebiet der heutigen modernen Hafencity früher der Barkenhafen lag, über den die deutschen Soldaten in den Kolonialkrieg und Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia geschickt wurden, war mir nicht klar. Vor Ort gibt es keine Schilder oder ähnliches, die an die kolonialen Zusammenhänge erinnern. In der App wiederum ist dazu ein Ort eingezeichnet. Laut Jürgen Zimmerer herrschte in Deutschland lange eine Art koloniale Amnesie vor. Erst in den vergangenen Jahren habe sich eine Debatte zum kolonialen Erbe entwickelt. Etwa im Streit um das Berliner Humboldt-Forum oder um die Rückgabe der Benin-Bronzen. Die Kolonialforschungsstelle der Uni Hamburg wolle mit der App jetzt einen Beitrag zu diesen Debatten leisten.
Aus Hamburg war das der Bericht von Magdalena Neubig. Was ist mit unserer Gesellschaft los, dass es so viele Menschen gibt, die offensichtlich keinen Respekt vor Einsatzkräften haben? Polizeibeamte und Feuerwehrleute oder Sanitäter behindern, beschimpfen und sogar angreifen. Diese Frage haben wir uns zu Beginn des Jahres gestellt, als in der Silvesternacht vor allem junge Männer randalierend und böllernd durch die Gegend gezogen sind und zum Teil gezielt Rettungskräfte angegriffen und sogar in Hinterhalte gelockt haben. Ein Schwerpunkt der Silvesterkrawalle war Berlin. Die Staatsanwaltschaft dort arbeitet zurzeit 110 Verfahren. Weitere werden folgen. Heute nun wurde der erste Gerichtsprozess gegen einen der mutmaßlichen Randalierer eröffnet. Ein 23-jähriger Mann stand vor dem Kriminalgericht Moabit. Ihm wurde vorgeworfen, einen Böller in Richtung eines Polizisten geworfen zu haben, der gerade dabei war, die Feuerwehr beim Löschen eines Wohnungsbrandes zu unterstützen. Unser Landeskorrespondent Sebastian Engelbrecht hat für uns den Prozess beobachtet. Herr Engelbrecht, gerade eben haben Sie mir gesagt, der Prozess ist gerade zu Ende gegangen. Was hat er denn ergeben?
Ja, vor 20 Minuten ist hier im Tiergarten vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten das Urteil ergangen. Der Angeklagte Nasser W., 23 Jahre alt, ist zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Und das für eine Bewährungszeit von 2 Jahren. Und zudem muss er noch 50 Sozialstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung ableisten.
Wie wurde dieses Urteil begründet?
Ja, vielleicht lassen Sie mich, Frau Reckers, kurz erst noch darstellen, was überhaupt passiert ist. Es war also eine unübersichtliche Situation um 0.30 Uhr in der Silvesternacht in der Soldiner Straße in Berlin-Wedding. Das ist ein bekannter sozialer Brennpunkt. Dort wohnen sehr viele Migranten. Und Sie müssen sich vorstellen, das muss ein totales Chaos, eine apokalyptische Situation gewesen sein. Ein Balkon und eine Wohnung brannten. Ein Polizeiwagen lag zerstört oder stand zerstört darunter. Der war innen verrußt, die Scheiben waren eingeschlagen. Aber all das war sozusagen nur die Kulisse, vor der sich das ereignete, was heute Thema vor dem Gericht war. Der Angeklagte Nasser W. hat zugegeben, heute auch vor dem Gericht, einen sogenannten D-Böller in Richtung einer Polizeikette geworfen zu haben. Und diese Polizeikette war nur dazu da, diesen zerstörten Polizeiwagen zu sichern. Er selbst sagt, er habe das nicht vorsätzlich getan. Aus Versehen sei der Böller dann zwischen den Beinen eines Polizisten gelandet. Und der Böller ist auch nicht explodiert. Der Polizist hat ihn einfach weggekickt. Und dieser Polizist sagt aber, der Angeklagte habe erkennbar, habe das an seinem Blick auch gesehen, vorsätzlich gehandelt. Der Angeklagte bat den Polizisten dann um Entschuldigung und das hat er auch heute im Gerichtssaal noch einmal getan. Auffällig war aber, da stand jetzt einfach Aussage gegen Aussage. Und auch eine Polizistin, die als Zeugin noch zusätzlich auftrat, die auch am Ort gewesen war, hatte nicht gesehen, wie der Angeklagte mit dem Böller in Richtung Polizei geworfen hatte. Sie konnte das also letztlich nicht als zweite Zeugin bestätigen. Der Richter Stefan Markmiller vom Amtsgericht Tiergarten hat dennoch gesagt, der Polizist habe den Vorgang glaubwürdig geschildert. Es handele sich um einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung. Und es sei für ihn, für den Richter, schwer vorstellbar, dass der Angeklagte einfach so den Böller in Richtung der Polizisten geworfen habe. Und hinzu kommt, dass der Täter sehr viele Vorstrafen hatte. Das hat der Richter zulasten des Angeklagten in Rechnung gestellt. Das wiegt eben sehr schwer, dass in einer solchen Situation ein Angriff in Richtung der Einsatzkräfte geschieht, wo die Situation ja ohnehin schon sehr unübersichtlich war.
Würden Sie sagen, das ist ein hartes Urteil, das da heute gefällt wurde?
Ich würde sagen, das ist ein sehr hartes Urteil, auch wenn es eine Freiheitsstrafe auf Bewährung ist, weil letztlich Aussage gegen Aussage stand. Es hat hier ein Polizist seine Version dargestellt und der Angeklagte seine Version, aber es gab keinen zweiten Zeugen, keine zweite Zeugin, die bestätigt hat, dass es wirklich ein vorsätzlicher Wurf dieses Böllers gewesen ist. Und deshalb halte ich das für problematisch. Und deshalb hat auch der Rechtsanwalt Korn hier vor dem Amtsgericht schon gesagt, dass er darüber nachdenkt, in die nächste Instanz zu gehen. Aus meiner subjektiven Sicht hat er damit gute Chancen. Er hat gesagt, in dubio pro reo, im Zweifelsfall für den Angeklagten, hätte das Gericht hier urteilen müssen. Der Angeklagte habe sich nach dem Wurf zudem sehr korrekt verhalten, indem er um Entschuldigung gebeten habe. Und der Anwalt sagte auch, er befürchtet, dass dieses Urteil eine Art Generalprävention sei, dass das sozusagen ein politisches Urteil ist, dass man eine Signalwirkung mit dieser Strafe bezwecke.
Daran anschließend vielleicht noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die Frage nach Ihrer Einschätzung, Herr Engelbrecht, inwieweit können diese Gerichtsprozesse geeignet sein, zukünftige Straftaten und Krawalle zu vermeiden?
Ja, natürlich. Also ein scharfes, hartes Urteil, und das war heute ein scharfes, hartes Urteil, ist dazu geeignet, künftig eine warnende Wirkung zu haben. Und ich glaube, das ist genau das, was der Richter hier auch bezweckt hat. Das Problem ist nur, dass die Faktenlage dieses Urteil letztlich nicht unterstützt hat.
Vielen Dank für diese Einschätzungen. Vom Gericht Tiergarten war das live unser Landeskorrespondent Sebastian Engelbrecht. Mein Name ist Ute Reckers. Ich verabschiede mich für heute. Danke fürs Zuhören.